Sportradio 360, die Big Show 681. Es geht los mit Fußball. Wir schalten nach London zu Sven Heist. Guten Morgen, lieber Sven.
Guten Morgen, ist gut. Grüß dich, Jens. Hallo.
Wir nehmen zur Mittagszeit auf, aber wir sind noch jung. Wir sind noch Studenten, Sven und ich. Studenten des Lebens und Studenten des Fußballs. So schaut's aus. Can they do it on a rainy Wednesday night in Birmingham, ist die Frage, die sich die Bayern-Fans vielleicht gestellt haben. Ist diese Frage, Sven, du kommst aus Birmingham, ist diese Frage kategorisch mit Nein zu beantworten oder sind hier vielleicht zwei, drei Dinge zusammengekommen, die man als unglücklich bezeichnen könnte?
Geregnet hat es zum Glück nicht, insofern würde das okay, gut. Dann haben. Aber es geht natürlich in die Richtung, weil das aus meiner Sicht schon ein Prüfstein gestern war, dieses Aston Villa. Mögen vielleicht da in der vierten Gruppe bei der Auslosung eingeordnet gewesen sein. Aber wenn man natürlich die Entwicklung in den vergangenen Jahren hier in England von dem Club beobachtet, dann weiß man, dass sich dahinter ein Spitzenverein versteckt. Und die Euphorie bei Aston Villa, die war riesig groß nach Jahrzehnten ohne Champions-League-Fußball. Das muss man sich ja mal vorstellen, dass wir überhaupt das erste Champions-League-Spiel in Birmingham generell, und das ist die zweitgrößte Stadt in England wohlgemerkt. Insofern, das war ein großer Anlass und da sind die Bayern in verschiedenen Ebenen abgeprüft worden. Und wenn du dir die Spielanlage gestern anguckst, dann bist du dir nicht sicher, ob das der Weisheit des letzten Schlusses ist. Weil du hast zwar, und da hat Kompanie recht, nicht die großen Torchancen von Aston Villa gesehen, aber du hast konstantes Gefühl gehabt, dass Villa immer in der Lage ist, einen Treffer zu erzielen. Und ich glaube, das kann aus Bayern Sicht nicht das Ziel eines solchen Spiels sein. Und wenn du immer das Gefühl hast, dass es jederzeit ein Gegentor geben kann, dann überträgt sich das auch auf die Mannschaft. Und dass es am Ende verloren ging, war für mich die logische Folge.
Jetzt gab es ja gleich zu Beginn in der ersten Halbzeit, das ist immer was anderes, ob man ein Spiel im TV sieht oder ob man es im Stadion sieht, so wie du. Aber ich hatte halt den Eindruck, dass Upamecano sehr, sehr rot gefährdet war und zumindest in der ersten Halbzeit, in der zweiten Hälfte dann weniger. Gab es da irgendwelche Adjustments, die Kompanie gemacht hat, dass eben diese langen Pässe nicht mehr so gefährlich waren?
Für mich war das erste Mal jetzt in dieser Saison, dass ich den FC Bayern im Stadion gesehen habe und ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich sehr überrascht war von der Anordnung von Vincent Kompanie. Du hast natürlich viel gelesen, du hast viel gehört, ich kenne ein bisschen seine Idee vom FC Burnley, aber ich bin immer ein großer Fan davon, wenn ein Trainer so ein bisschen in der Lage ist, sich auch dem Gegner anzupassen, weil ich glaube, dass es heutzutage so eng in der Spitze zugeht, dass du mit einer Idee nicht immer zum Erfolg kommen wirst. Er gestern schien nicht bereit zu sein, etwas an seiner Anordnung zu verändern. Das hatte die Folge, dass Unai Emery, der ein taktischer Spezialist ist, sich das angeguckt hat und ihm genau das präsentiert hat, was der FC Bayern vermutlich nicht haben wollte. Aston Villa hat sich hinten reingestellt. Sie haben versucht, den FC Bayern aus der Abwehr zu locken und dann hatten sie 1-gegen-1-Situationen in der gegnerischen Hälfte. Die kannst du nicht alle verteidigen. Irgendwann gerätst du dort in Probleme und das würde ich gar nicht an Upamecano festmachen, sondern ich glaube, so würde es jedem Innenverteidiger gehen. Bei mir ist gestern die Frage aufgetaucht während des Spiels, wie eigentlich diese Partie laufen würde, wenn da vorne bei allem Respekt nicht Ole Watkins ist, sondern Erling Haaland. Also ich könnte mir vorstellen, dass der Upamecano noch ein paar Mal mehr davon gelaufen wäre. Und du hast komplett recht, dass Upamecano war gelb-rot gefährdet. Das lässt sich gar nicht bestreiten. Er hatte aus meiner Sicht sogar Glück, dass der Schiedsrichter gestern eine sehr großzügige Linie gefahren hat. Sonst hätte er schon früh in der Partie gelb sehen können, hätte sich dann noch viel weniger im Verlauf des Partie erlauben können. Insofern, die Problematik ist vorhanden. Und gestern ist sie zugespitzt worden, weil der FC Bayern wiederum seine eigenen Chancen, die ja durchaus auch vorhanden waren, nicht genutzt hat.
Ein Wort noch zu diesem Spiel, das Tor, das Aston Villa dann geschossen hat. Ich finde es ja schön, wenn Manuel Neuer manchmal menschlich ist. Und spätestens in der zweiten Zeitlupe hat man natürlich gesehen, dass es wahrscheinlich oder ziemlich sicher ein Fehler von Neuer war. Aber das ist halt auch seine Spielanlage, Sven. Isn't it, dass Manuel Neuer halt sehr offensiv steht als Torwart und gerne ins Spiel eingreift? Wie ist auch da die Wahrnehmung im Stadion gewesen?
Lass Manuel Neuer weg in dieser Aktion. Für mich war das ein Weltklasse-Tor, Jens. Das war ein absolutes Weltklasse-Tor von John Duran. Der hat dieses Tor nicht sehen können. Er hat es nur fühlen können. Und ein bisschen hören, weil die Leute ihm zugerufen haben, dass er schießen soll. Wenn du genau guckst, wie diese Situation entstanden ist. Es war ein Freistoß für den FC Bayern. den der Aston Villa-Torhüter Martinez abfängt. Danach war für mich sehr überraschend, wie der FC Bayern organisiert war, weil viele Spieler in der Absicherung viel zu schnell ihre Positionen verloren haben. Upamecano und Kim, die waren noch gar nicht zurück in der Innenverteidigung. Dann haben sich deren Laufwege sogar noch am Mittelkreis gekreuzt. So, dadurch ist dieser Konter erst möglich geworden. Und das Tor war mehr oder weniger ein Abbild jenes Tores, das der FC Villarreal vor ein paar Jahren gegen den FC Bayern im Viertelfinale der Champions League im Rückspiel erzielt hat. Das war das Entscheidende damals auf dem Weg ins Halbfinale. Und es war wieder dieser Schlenzpass von der linken Seite in den Lauf des Stürmers. Und wenn du auf Duran guckst, und darauf wollte ich hinaus, der weiß natürlich, dass Neuer generell weit vorm Tor steht. Aber in dieser Situation konnte er es aus meiner Sicht nicht sehen. Er hat die ganze Zeit auf den Ball geachtet, von der Mittellinie aus, und wusste nicht genau, wo Neuer steht. Kommt er raus? Kommt er nicht raus? Bleibt er vielleicht auf der Torlinie? Steht er irgendwo dazwischen? Aber die Leute im Stadion, die sind sofort unruhig geworden, weil die haben ja gesehen, wo Neuer steht. Und die haben ja gemerkt, dass er den Ball lupfen muss. Und diese Unruhe, dieses ganz spezielle Gefühl, die Leute verstehen Fußball in Birmingham wie selten anders in England. Die haben dann ihnen dieses Gefühl übertragen, probier das jetzt, mach das jetzt. Und in dem Moment schaltet er und guckt, wo der Ball aufspringt und schaut nur, dass er den Ball so trifft, dass er ihn vom Gefühl her in Richtung Tor befördern kann und möglichst hoch. Ein geniales Ding, Jens. Ein absolut geniales Ding von John Duran. Und da ist auch nichts Zufall und nichts Glück dabei, weil vor ein paar Wochen hat er auf ähnliche Weise einen Siegtreffer gegen den FC Everton erzielt. Damals hat er aus 25 Meter hingehauen ins Kreuzeck. Auch den Treffer kannst du dir angucken. Ein toller Spieler. Und die Fans haben das gewusst schon bei der Einwechslung von Duran. Die haben das gefordert von Unai Emery. Und Emery wusste, warum er ihn auf der Bank lässt und ihn dann in der zweiten Halbzeit einwechselt. Großes Tor, sehr großes Tor.
Also wie du das beschreibst, da denke ich mir, genauso habe ich mir dann in der zweiten Zeitlupe eigentlich auch gedacht. Er schaut ja gar nicht, wo Neuer ist. Irgendwie, wie du sagst, er fühlt das muss ich jetzt so machen. Dann machen wir da den Haken dran. So wie du sagst, ein großes Tor. Ich habe jetzt eine Frage, die gar nicht so Boulevardesque gemeint ist, sondern das entspricht einem ehrlichen Interesse. Man hat ja gesehen, dass Prinz William im Stadion war. Wenn man jetzt arbeitet und ein Mitglied der königlichen Familie ist im Stadion, merkt man da irgendwas von verstärkten Sicherheitsvorkehrungen? Oder ist das dasselbe, wie wenn der Bürgermeister ins Stadion kommen würde?
Da fragst du jetzt den Falschen, Jens, weil ich natürlich mich gestern nicht dort aufhalten konnte, wo Prinz William ist.
Komisch, ja, das ist komisch.
Ich bin sehr spät zu dem Spiel gekommen gestern. Okay. Dadurch war er vermutlich schon längst im Stadion und ich habe jetzt keine Polizeieskorte drumherum wahrnehmen können. Ich gehe mal davon aus, dass Aston Villa und die englischen Sicherheitskräfte dort genügend in die Wege geleitet haben, dass er da möglichst ohne Komplikationen in das Stadion kommt. Von außen war jetzt nicht ersichtlich, aber ich gehe mal davon aus, in dem Moment, wo er da vorgefahren gekommen ist, da war dann wahrscheinlich auch mal kurz für die Fans wahrscheinlich das abgesperrt. Dieses Stadion von Aston Villa ist natürlich sehr in die Jahre gekommen und die Zufahrtswege sind natürlich jetzt nicht so, wie man sich das vielleicht von modernen Stadien vorstellt. Das ist alles sehr eng, das ist sehr beschaulich, das ist sehr altertümlich. Aber auch in Aston Villa, habe ich gestern gesehen, gibt es einen großen abgesperrten Parkplatz. Insofern wird das, glaube ich, einen sicheren Weg ins Stadion gewählt haben und dann auch wieder hinaus.
So, dann lass uns querbeet durch die Premier League gehen. Lieber Sven, du hast mir, als wir die Saison vorgesprochen haben, und das ist immer mein natürlicher Angriffspunkt, da habe ich dich gefragt, wie es denn mit Oliver Glasner und Crystal Palace aussieht. Und ich zitiere dich nicht wörtlich, aber ich glaube sinngemäß richtig. Du hast damals gemeint, es wird schwierig werden für Oliver Glasner und Crystal Palace, weil der Überraschungseffekt wegfällt. Und wenn ich jetzt auf die Tabelle schaue, wenn ich mir so die Ergebnisse anschaue, Sven, du hast recht behalten. Woran genau liegt es, dass Crystal Palace sehr, sehr langsam aus den Startlöchern kommt?
Das ist nett, wenn du das so in Erinnerung hast, lieber Jens, aber dann möchte ich mir gar nicht zu viel auf die eigene Fahne heften, weil ich glaube, dass extrem viel davon abhängt, wie die ersten zwei Spiele verlaufen. Und wenn du gut in die Saison startest, dann nimmst du diesen Schwung mit und wenn du gleich eine Niederlage kassierst, so wie das bei Crystal Palace passiert ist und danach gewinnst du das Heimspiel nicht, stehst du halt sofort unter Druck. Aber der entscheidende das entscheidende Argument in dieser Angelegenheit ist, dass Crystal Palace zwei entscheidende Spieler verloren hatte. Einmal Michael Olise, den haben wir gestern beim FC Bayern gesehen, und zum anderen noch den Innenverteidiger Anderson. Und die können sie so nicht ersetzen. Und die Transfers, die sie getätigt haben, das haben sie erst mehr oder weniger am allerletzten Transfertag abgeschlossen. Sprich, Oliver Glasner hatte eigentlich nicht die Möglichkeit, mit seinem gesamten Kader in der Vorbereitung zu trainieren und vor allem auch nicht zu überlegen, wie können wir diese beiden Schlüsselspieler ersetzen. Ich persönlich war im Sommer sehr überrascht von der Vorgehensweise des Miteigentümers Steve Parish. Denn ich hatte mir schon erhofft, dass Palace alles daran setzen würde, die eigenen Spieler zu halten und vielleicht sogar das Team zu verstärken. Stattdessen hat Parish relativ offen darüber geredet, dass er eigentlich auf der Linie war, möglichst viel Geld einzunehmen durch die Spieler, die die Begehrlichkeiten bei anderen Clubs geweckt haben. Das ist schon immer das Motiv des Vereins gewesen. Das müssen sie auch ein Stück weit tun, um die Finanzregularien in England einzuhalten. Aber das bringt sie natürlich sportlich nicht weiter, wenn der Eigentümer die ganze Zeit guckt, wo kriege ich das beste Angebot her. Und du erinnerst dich vielleicht an diese Pokerei um den Innenverteidiger Magee, den sehr englischer Nationalspieler, Newcastle United wollte den haben. Da ging es um eine hohe zweistellige Millionensumme. Und bis zum Schluss war nicht klar, bleibt der, geht der, wie verhält sich eigentlich Crystal Palace? Das überträgt sich aus meiner Sicht auch ein bisschen momentan auf die Ergebnisse. Dazu kommt noch eins. Crystal Palace ist halt ein notorisch unruhiger Club, wenn es um neue Trainer geht, die in Vereine hineinkommen mit einer anderen Idee, die nicht der von Roy Hodgson entspricht. Roy Hodgson, du weißt, das ist der ewig lange Crystal Palace Trainer, der das sehr klassisch und pragmatisch angeht. Und sie haben mehrere Anläufe bislang unternommen. Zum einen damals mit Frank de Boer, das hat überhaupt nicht funktioniert. Dann kam Patrick Vieira, auch das ging schief. Und Oliver Glasner ist jetzt sozusagen die dritte Variante. Ich bin sicher, dass der Verein diesmal mit ihm die Geduld behalten wird. Sie haben ja da mal im Frühjahr angekündigt, dass der FC Bayern auf einer Trainersuche war, dass Glasner unverkäuflich ist und sie da bis zu 100 Millionen haben wollen. Insofern wäre es töricht, ihn frühzeitig jetzt hier aus dem Amt zu befördern. Insofern werden sie zwar am Samstag ein sehr schwieriges Spiel haben zu Hause gegen Liverpool, aber ich hoffe und wünsche dem Club, dass sie an Glasner festhalten, weil ich überzeugt davon bin, dass er es dorthin bekommen wird.
Das wäre natürlich, das wäre das Absurdeste gewesen, wenn der FC Bayern 85 Millionen Euro Ablöse für einen Coach bezahlt hätte. Aber die Not hätte vielleicht erfinderisch gemacht, Sven.
Vielleicht erleben wir das noch, Jens.
Ja, für das.
Wir haben ja noch ein paar gute Jahre vor uns.
Ja, du vor allen Dingen, aber du bist ein junger Kerl, ich weniger. Sven, gehen wir eins weiter. Cole Palmer schießt 4 Tore für Chelsea an diesem Wochenende. Ich komme einfach nicht über die Frisur von Cole Palmer hinweg, aber da wollen wir nicht drauf reduzieren. Wie gut ist der Junge? Wir haben ihn ja bei der Europameisterschaft, habe ein bisschen genauer hingeschaut, wo in der Hackordnung der englischen Offensivspieler ist er schon ganz oben angekommen, hat er noch Menschen vor sich. Ich habe Jude Bellingham die letzten Wochen dann doch 3-4 Mal gesehen, sehr, sehr unauffällig. Cole Palmer scheint mir im Moment einer der aufregendsten englischen, wenn nicht der aufregendste englische Offensivspieler zu sein.
Bisher hat ihn der englische Fußball dort verortet, wo du es gerade eben angekündigt hattest, nämlich bei der Nationalmannschaft noch auf der Bank. Und zwar nicht, weil er nicht gut genug ist, sondern weil da halt Größen unterwegs sind, die den Namen Harry Kane tragen, die den Namen Phil Foden tragen, die Jude Bellingham heißen, die Bukayo Saka sind. Du siehst, wie groß diese Konkurrenzsituation ist. Die Frage ist natürlich, wie sich die Situation nun in einer Woche darstellt, wenn sich die englische Nationalmannschaft wieder zusammenfindet. Denn eines lässt sich nicht bestreiten, und zwar, dass er momentan derjenige ist, der mit Abstand am besten in Form ist von den englischen Offensivspielern. Und mit diesen 4 Toren, glaube ich, hat er es sehr klar gemacht, dass er eigentlich von Beginn an auflaufen müsste in den Nations League-Spielen. Die Frage ist dann, wen der Nationaltrainer Lee Carsley dafür auf die Bank setzt. Das wird sehr spannend werden, denn Cole Palmer besetzt natürlich indirekt gern die rechte offensive Seite oder die Spielmacherposition. Und dort trifft er natürlich dann direkt auf Kai Osaka und Phil Foden. Auch Jude Bellingham hat ja den Anspruch, als Spielmacher zu agieren. Wie diese jungen Spieler sich dort arrangieren, davon wird auch ein bisschen abhängen, wie bislang diese sehr stabile englische Gebilde in Zukunft aussieht. Kommen die miteinander klar, finden die einen Weg oder fangen die wieder an zu streiten, so wie wir das vor Jahrzehnten von den früheren Generationen zu sehen bekommen haben. Du hast es sicherlich im Kopf. Lampard, Paul Scholes, Steven Sherrard und Hargreaves, die hatten tausende begabte Mittelfeldspieler, aber sie sind nie richtig zusammengekommen. Bin gespannt, wie die Jungs das regeln. Palmer als solches ist ein überragender Spieler. Schau dir an, welche Geschmeidigkeit hat, welche Effizienz, welche Zielstrebigkeit. Der linke Fuß ist absolut überragend. Das, was er halt noch nicht unter Beweis gestellt hat, weil er es vielleicht auch noch nicht unter Beweis stellen konnte, ist, wie funktioniert er denn in den absoluten Spitzenspielen? Gern auch dann in der Champions League. Oft habe ich bislang den Eindruck gehabt, dass er natürlich viele Tore bei Chelsea auch gegen Vereine erzielt hat, die vermeintlich dem unteren Tabellenhälfte angehören oder vielleicht nicht in die Spitzengruppe positioniert sind. Also 4 Tore von Cole Palmer habe ich gegen Manchester City noch nicht gesehen und auch noch nicht gegen Arsenal oder Liverpool. Und daran wird er natürlich letztlich gemessen werden. Brighton hat ihn natürlich total in die Karten gespielt. Ich meine, wenn du dir anguckst, wie die Mannschaft von Fabian Hürzeler spielt, dann war das ein Abbild dessen, wie Vincent Kompany gestern aufgetreten ist. Und nochmal, eine Spielidee in allen Ehren und dass man nicht jede Woche sich wie ein Chamäleon komplett wandeln kann, das verstehe ich. Nur du musst ein bisschen auch den Gegner respektieren. Und das hat aus meiner Sicht weder Brighton noch Bayern gestern gemacht. Und wenn du weißt, dass ein Gegner das genau darauf auslegt, jeden Ball hinter deiner Abwehr zu spielen und Chelsea so schnelle Spieler hat, dann wäre es vielleicht auch für Fabian Hürzeler ratsam gewesen, vielleicht Sinn zu sagen, okay, dann machen wir es vielleicht heute mal 10 Meter defensiver. Und ich glaube, dann würde er nicht seine Spielidee verstellen. Aber das ist eine Trainerfrage. Palmer hat das mit Chelsea exzellent ausgenutzt.
Es gäbe noch ganz, ganz viele Themen mit Sven, die es in England zu besprechen gibt. Ich möchte mit demjenigen schließen, was ich immer noch ein spannendes Thema finde. Ja, also es gibt ja, du hast ja auch im SZ-Podcast mit Arna Dreher und ich weiß nicht, wer sonst noch dabei war, über die Anklagen. Philipp Seldorf, genau, über die Anklage gegen Manchester City gesprochen. Das soll jetzt gar nicht das Thema sein, aber der Vertrag von Pep Guardiola läuft bekanntermaßen nach diesem Jahr aus, nach dieser Spielzeit aus. Und es ist ja erstaunlich, wie lange er A, sich dort frisch hält bei Manchester City, B, auch offenbar immer noch die Mannschaft erreicht. Aber ist es für dich, oder wie ist denn dein Gefühl, ist es für dich vorstellbar, dass Pep Guardiola wirklich am Ende dieser Spielzeit sagt, okay, ich habe fertig im Grunde genommen, weil es einfach auch anstrengend ist, weil ich hier alles erreicht habe?
Der Vertrag läuft aus, insofern muss es vorstellbar sein, weil er bislang ja auch darauf hinaus möchte, dass er sich das durchaus vorstellen kann, tatsächlich aufzuhören. Ich glaube, am Ende geht es um eine Frage. Ich habe das Gefühl, dass Manchester City vor einem großen Umbruch steht, nicht nur vor allem sportlich. Finanziell lassen wir mal weg, hast du gerade eben gesagt. Will Pep Guardiola diesen Umbruch selbst noch vollziehen? Also etliche seiner langjährigen Stammspieler sind mittlerweile 30 Jahre alt und auch älter. So kannst es ja an den Finger abzählen. Wir reden über Kyle Walker, wir reden über Kevin De Bruyne, wir reden über Ilkay Gündoğan, wir reden über Ederson, wir reden langsam auch über John Stones. Da könnte ich noch ein paar mehr nennen. Irgendwann wird der Verein diese Spieler ersetzen müssen mit einer wesentlich jüngeren Generation. Das wird einen großen Wandel geben bei Manchester City. Ist Pep Guardiola bereit, diesen Wandel zu moderieren und auch selbst zu vollziehen? Du erinnerst dich vielleicht an Jürgen Klopp, der war damals in dieser sehr negativen Phase von Liverpool bereit zu sagen, so verlasse ich den Club nicht, ich möchte ihn nochmal neu aufstellen. Das ist ihm gelungen, dann ist er auf dem aufsteigenden Ast abgetreten. Was macht Pep Guardiola? Will er nochmal eine letzte große Saison haben mit dem eventuell 5. Meistertitel in Serie und einem Triumph bei der Club-WM in New York, wo er sich dann auf das Weltpodium im Fußball stellen kann? Ist es dann für ihn getan oder sagt er, nee, ich möchte dann nochmal eine neue Mannschaft zusammenbauen? Ich glaube, diese Frage wird er momentan sich selbst stellen und dann erörtern müssen. Und dabei spielt natürlich dann die Anklage der Premier League schon eine Rolle, weil wenn es dort ein Urteil geben sollte zu Beginn des nächsten Jahres, dann könnte sich das natürlich auch auf das sportliche Gebilde bei Manchester City auswirken, wenngleich natürlich beide Seiten, sowohl die Premier League als auch Manchester City, die Möglichkeiten haben, nochmal in Berufung zu gehen, falls ihnen das Urteil nicht gefällt.
Klitzekleine Anschlussfrage, weil ich lasse mich ja leider auch von diesen ständigen Alarmmeldungen in den sozialen Medien irritieren. Hat sich Leon Goretzka gestern für die zwischenzeitliche Nachfolge von Rodri bei Manchester City empfohlen? Weil das habe ich irgendwo gelesen, dass Goretzka jetzt doch zu Man City, bei Bayern hat er kein Leiberl mehr, bringt ihn doch zu Man City, wann auch immer.
Ich glaube, Manchester City wünschte, die Nachfolgeregelung von Rodri wäre so einfach,
Okay,
dass
gut.
man Leon Goretzka von Bayern München holen könnte und damit wäre die Sache dann erledigt. Ich glaube, ohne Leon Goretzka zu nahe zu treten, da wird Manchester City einen anderen Kraftakt noch bewältigen müssen, um Rodri zu ersetzen.
Gut, Sven, du hast einen Mittwochabend, wenn er auch nicht regnerisch war, in Birmingham verbracht. Was wird das Wochenende für dich bringen? Bist du live irgendwo, vielleicht sogar zweimal im Stadion?
Ja, ich wollte es noch ein bisschen auf mich zukommen lassen. Ich habe so zwei Spiele im Auge. Zum einen muss man natürlich schon ein bisschen gucken, was da mit Crystal Palace gegen den FC Liverpool passiert. Das ist am Sonntagmittag. Und dann glaube ich, lohnt es sich, am Sonntagabend reinzuschauen bei Aston Villa gegen Manchester United. Villa kann man sich immer angucken, aber in diesem Fall habe ich das Gefühl, dass es wichtig ist, zu sehen, was bei Manchester United passiert. Weil ich habe das Gefühl, dass lange könnte es nicht mehr gehen für Erik ten Hag. Den Eindruck hatte ich schon nach dem 0-3 zu Hause gegen Liverpool. Das war eigentlich für mich so etwas wie das Ende seiner Laufzeit, weil er keinen guten Eindruck mehr auf mich gemacht hat. Er hat schon sehr mitgenommen und entkräftet gewirkt und die vergangenen Ergebnisse bringen auch keinen Umschwung. Der Druck wird immer größer auf den Verein und ich glaube, dass es für alle Seiten besser wäre, wenn sie das mit Anstand beenden, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Erik ten Hag den Turnaround noch schafft, auch wenn ihm das natürlich zu wünschen wäre. Momentan sieht es eher so aus, dass Manchester United in eine Region abdriftet, wo sich der Verein nicht zieht und in der es auch dann schwierig wird, die Saison überhaupt noch zu retten.
Tja, wenn es dann so losgeht wie gegen Tottenham am letzten Wochenende, wo du in der, glaube ich, zweiten Minute dann das 0-1 bekommst, das macht es nicht einfacher. Sven, es ist wie immer eine Freude gewesen. Ich danke dir herzlich. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 681.